Das Warten hat ein Ende. Die Flag Football Ligen des ALVD starten in die Saison. Herzlich willkommen zur großen DFFL Prediction Folge. Wer kann sich die Plätze im Final 8 sichern?
Hallo Leute und willkommen zur heiß ersehnten Folge der Predictions. Wir haben es jetzt endlich erreicht. Es geht wirklich jetzt ganz, ganz bald los für alle. Ende März warten die ersten Spieltage in DFFL 1 und 2. Und ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube, das gilt für uns alle. Wir freuen uns riesig auf heute, auf die Folge, um mal wirklich aktiv über den Spielbetrieb zu sprechen, uns wieder ganz weit aus dem Fenster zu lehnen und die Predictions zu machen, wie es dieses Jahr laufen wird. Letztes Jahr war es, glaube ich, so gar nicht mal so schlecht von den Predictions. Ich glaube, wir hatten einiges gar nicht mal so schlecht, bei einigen lagen wir weit daneben. Viele Grüße an die Würzburg Wombats. mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Und ja, also ich freue mich drauf. Und bevor wir aber, glaube ich, zu den Predictions kommen, gibt es noch zwei News für euch.
Genau, unsere Nationalmannschaften waren in Mexiko auf Trainingslager/Turnier. Ich habe mit ein paar von uns bei den Spatzen gesprochen natürlich. Ganz groß kann man erstmal sagen, dass sowas, das haben wir auch beim letzten Mal angesprochen, dass unsere Nation mittlerweile sowas machen darf, ist, glaube ich, eine schöne Entwicklung, zeigt die Entwicklung vom Flag Football, zeigt auch die Wichtigkeit, die Flag Football irgendwie zum einen im ALVD, aber auch irgendwie vielleicht auch generell einnimmt, und dass unsere Nationalmannschaft dahin fliegen durften, eine super schöne Sache. Wir wollen jetzt nicht über die einzelnen Ergebnisse reden, dafür kennen wir die Teams auch einfach nur zu gut. Ich habe nur mit Sebastian Lessmann viel gequatscht, und der meinte, er durfte jetzt 4 Tage hintereinander die ganze Zeit gegen mexikanische Teams spielen, die, wo man ganz klar sagen muss, einen komplett anderen Flag Football spielen, als wir hier kennen. Die haben teilweise keine Wrist Coaches. Der Quarterback stellt sich so ein bisschen hin und sagt, wie viele Leute mit ihm zurückdroppen sollen, und dann geht das Play los. Ganz grob gesagt natürlich. Es ist eine andere Art zu spielen, und das, glaube ich, hat unserer Nationalmannschaft mal ganz gut getan, gegen dieses mittelamerikanische oder generell amerikanische Football zu spielen. Genau, was habt ihr so mitbekommen von dem Trainingslager oder dem Trainingsturnier?
Ja, ich fand es sehr interessant, wie du auch schon gesagt hast, es war gegen viele verschiedene mexikanische Teams, und nicht jedes Spiel wurde gewonnen. Und wenn du jetzt gerade sagst, hier, die spielen sehr viel Razzle-Dazzle ohne gescriptete Plays, würde ich mal die ein bisschen provokante These in den Raum stellen, sind die einfach besser, oder hat unsere Nationalmannschaft das eher als Training genommen und vielleicht noch nicht ihren besten Football gezeigt? Weil ich weiß jetzt nicht, wie die Teams aufgestellt waren, aber ich glaube nicht, dass da die reine mexikanische Nationalmannschaft in einem Team war, sondern wahrscheinlich ein paar Nationalspieler in verschiedenen Teams verstreut. Und sind wir ganz direkt, wenn unsere Nationalmannschaft sich für Olympia qualifizieren möchte, dann muss sie gegen Mexiko gewinnen. So einfach ist das. Und hier jetzt bei der Vorbereitung gegen, ich sage jetzt mal, irgendwelche Random-Teams zu verlieren, mal jetzt hier ein bisschen provokante These in den Raum gestellt. Ich glaube, es ist eine gute Experience auf jeden Fall, aber vielleicht hätte ich ein bisschen mehr Dominanz mir erhofft. Was meint ihr?
Ja, also Olli, bitte du zuerst.
Nein, ich kann da nur zustimmen. Ich kann auch wirklich gar nicht einschätzen, was da für Teams sind. Und ich weiß, wir hatten mal einen mexikanischen Spieler bei uns, der eine Zeit lang bei uns mittrainiert hat, der auch erzählt hat, es gibt auch keine Vereine in dem Sinne, sondern das sind wirklich für jedes Wochenende ein wilder Mix an Spielern, die sich dann irgendwie zusammenfinden. Deswegen macht auch, glaube ich, ein Playbook gar keinen Sinn. Ich glaube schon, dass unsere Nationalmannschaft da große Probleme hatte, sich auf sowas einzustellen, weil du ja gar nicht wirklich scouten, schemen kannst. Also das sage ich jetzt, ich bin kein Defense-Spieler. Aber ich bin auch eurer Meinung, dass ich habe diese Reels gesehen und das waren geile Plays. Aber wenn man so die ein oder anderen Ergebnisse gesehen hat, das war ja auch nicht knapp, das war ja teilweise auch echt deutlich, wo ich so gedacht habe, sind die so krass da in Mexiko? Was durchaus sein kann. Mexiko ist krass, das wissen wir auch. Oder ist da noch Nachholbedarf oder Vorbereitung, viel Test? Also es war jetzt nicht so, dass ich rausgehe und denke, ja geil, für die WM, alles super, aber wir waren noch nicht dabei. Also von daher,
ja,
das ist schon ein Punkt.
Und ich glaube, sie sind auch was jetzt vielleicht noch so ein bisschen was Positives war, ich stimme euch in dem Punkt zu, dass das von den Ergebnissen her, wir waren aber nicht dabei, teilweise nicht so gut. Am zweiten Tag wurde es meiner Meinung nach deutlich besser, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Hier wurden dann, ich weiß nicht, ob man sich dann ein bisschen drauf eingestellt hat oder versucht auch so ein bisschen seine Defenses quasi dann eben an dem einen Abend so ein bisschen hinzuschemen, quasi nicht eine normale Coverage zu spielen, sondern mit 2, 3 Blitzern, mit designierten zweiten Rushern und sowas, solchen Sachen hier gleich anzugehen. Trotzdem glaube ich, ist es besser und ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn man da auch einfach mal unsere Nation nimmt und sie ins kalte Wasser schmeißt. Ja, wir haben beim letzten Mal viel darüber gesprochen, wie die Kader denn so ein bisschen aufgeteilt sind, einfach weil es uns natürlich auch interessiert. Und da kann man, glaube ich, sagen, dass bei den Herren das so ähnlich war, wie wir es behauptet haben oder geschätzt haben, dass die Teams hier relativ wild durchgemixt worden sind. Das wurden sie auch. Sie haben sogar auch an den Spieltagen untereinander immer mal hin und her getauscht zwischen den Teams. Hier wurde wirklich alles ausprobiert. Bei den Damen war das relativ starr, so wie wir das auch prediktet haben, dass hier die Teams wirklich in quasi, das ist das Team, mit dem wir Stand jetzt planen, so grob, und der Rest dann quasi der erweiterte Kader war. Das kann man, glaube ich, so festhalten, was die Kaderzusammensetzung angeht.
Ich glaube, gerade wenn wir die Spielweise der Mexikaner auch betrachten, ist es aber auch, glaube ich, sehr gut, sie einfach so ins kalte Wasser zu werfen und das mal austesten zu lassen, weil wir haben bei der EM gesehen, da sind die Teams meistens eher die klassischen Pocket-Passer-Teams, gerade Italien, die gewonnen haben, da steht Luke Zeratka teilweise 15 Yards in der Shotgun, aber wir steuern auf die WM zu. Und bei der WM werden sie gegen Teams wie Mexiko, USA und Japan spielen, die sehr, sehr viel mit Double QB, Runplays, Handoffs, Fakes oder sogar drei Leuten im Backfield spielen. Und dann ist es, glaube ich, sogar ein guter Weg, das zu testen, weil die klassische, ich sage jetzt mal ganz salopp, europäische Spielweise, die kriegen sie in den nationalen Ligen auch zu sehen. Und das einfach mal hier so eine ganz andere Art Flag Football in dieser Intensität. Ich meine, was waren das? Es waren mindestens 6 Spiele und Trainings noch dazu, innerhalb von 2-3 Tagen zu sehen, ist auf jeden Fall ein guter Schritt, würde ich sagen.
Ja, und die Tage davor, also auch am Donnerstag und am Freitag, haben sie schon Testspiele gegen teilweise Teams gemacht, haben sie schon Trainingslager gemacht. Also muss man schon sagen, dass hier die sie richtig viel Erfahrung sammeln konnten.
Genau, ich würde sagen, wir haben noch eine zweite Sache, die vielleicht der eine oder andere auf Instagram gesehen hat. Genaue Infos haben wir dazu nicht. Wir möchten es aber auf jeden Fall teilen, weil es einfach die Entwicklung des Flag Football zeigt. Gerade in Amerika hinsichtlich der Frauen. Da wurde nämlich jetzt für, ich glaube, Europa oder für Deutschland, nee, ich glaube für Europa, ein Scholarship ausgerufen von bis zu 75.000 Euro oder Dollar für eine Spielerin, die sich dafür halt bewerben und aufgenommen werden kann, die dann eben eine Finanzierung erhält mit Aufnahmemöglichkeiten, Colleges. Also da sieht man einfach, die NFL will das professionalisieren. Ich meine auch gesehen zu haben, dass beim NFL-Combine ein zusätzliches Flag-Combine für die Damen ausgerichtet wurde. Die sind ja da im Aufbau einer professionellen Liga. Also da geht schon einiges, gerade im Frauenflag in Amerika gerade.
Ja, voll. Ja. Also ich bin auch gespannt, wie sich es dann entwickelt, ob dann wirklich, weiß nicht, wer von euch viel, aber zum Beispiel im Frauen-Eishockey ist es zum Beispiel so, dass da auch viele deutsche Nationalspielerinnen zum Beispiel in der USA im College spielen, diesen Weg versuchen zu gehen und dann versuchen natürlich in die Frauen-Hockey-Liga in den USA zu kommen, aber vielleicht dann auch wieder zurückkommen. Also hier, glaube ich, die bestmögliche Entwicklung zu machen, muss man einfach ganz klar sagen, Colleges sind perfekt dafür designed, Spieler auszubilden. Deswegen, ja, ich bin gespannt und vielleicht ist es ja wirklich jemand aus Deutschland irgendwann, der da mal auf ein College gehen darf. Ich würde mich sehr freuen. Find's einen schönen Schritt und ist vielleicht auch nochmal ein kleines Stück Motivation. Noch mehr, gerade für junge Spielerinnen.
Ja, und ich glaube, du hast es schon gesagt, Colleges bieten für sowas einfach die perfekten Grundlage. Und generell, wenn wir jetzt uns anschauen, wie sich Flag Football entwickeln könnte, auch durch solche Programme, wenn dort gerade die NFL oder die USA Geld in die Hand nimmt und einfach eine Liga aufbaut, wie ihr gesagt habt, dann hat das, glaube ich, zwei Effekte, die echt positiv sein können. Einmal wird hoffentlich sozusagen das 5 gegen 5 Flag Football größer, weil wir ja wissen, in den USA haben wir eine sehr große Varianz an Spielvarianten und dadurch hat das 5 gegen 5, also das Flag Football, was wir in Europa und Deutschland hauptsächlich spielen und über das wir reden, noch nicht so viel Spieler und Spielerinnen, aber auch noch nicht so viel Bekanntheit. Ich glaube, so eine Liga kann da ein richtiger Schritt sein. Und das Zweite ist, und da muss ich sagen, klar, ich fände es natürlich super, wenn die besten Ligen der Welt in Europa oder vielleicht sogar in Deutschland wären, aber gerade wenn die USA da eine Liga aufbaut, dann kann es auch, wie du gesagt hast, im Eishockey, im Basketball, im American Football, im Baseball, wo richtig ambitionierte Spieler und Spielerinnen in die USA gehen, weil dort die Mittel sind, weil dort die Ligen größer sind, weil dort mehr Aufmerksamkeit ist. Und dann kann es den Flag Football einfach nochmal auf ein ganz anderes Level heben.
So, schauen wir dann vielleicht in 10 Jahren Nicht den, also den Super Bowl schon auch noch, aber vielleicht auch den Flag Bowl, das Flag-Finale dann irgendwie nachts um eins mit dem ganzen Spatzenverein zusammen an.
Wenn nicht, fände ich nice, auf jeden Fall.
Wäre richtig schöne Sache. Ich glaube trotzdem, wir gehen zum Highlight der heutigen Folge und dahin, wo wir uns ja schon sehr lange drauf freuen. Wir geben euch unsere Predictions.
Gut, ich würde sagen, dann fangen wir mal an und erklären euch, wie wir uns das heute gedacht haben. Nachdem das letztes Jahr eigentlich ganz gut funktioniert hat, würden wir, glaube ich, bei einem ähnlichen Konzept bleiben und haben uns unabhängig voneinander, also wir wissen nicht, was der andere jetzt getippt hat. Das letzte Mal saßen wir ja noch zusammen, da konnte man so ein bisschen spicken. Das geht heute nicht. Haben uns verschiedenste Dinge angeschaut. Und zwar möchten wir natürlich uns das Final Eight angucken. Also welche Teams kommen aus unserer Sicht ins Final Eight, wollen, weil wir haben ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dadurch, dass das Seeding ja durchaus eine Bedeutung hat, auch mal ganz grob in die Richtung gehen zu sagen, haben wir vielleicht auch eine Reihenfolge der ersten 8 Teams. Dann wollen wir natürlich auch auf die Absteiger schauen. Welche Teams sind für uns im Abstiegsrennen? Welche Teams müssen vielleicht in die DFFL 2? Dann möchten wir natürlich ganz, ganz weit uns aus dem Fenster lehnen und schauen, welche Teams werden beim Final Eight vielleicht dann die Podestplätze der DFFL ausmachen. Und weil es letztes Jahr vielleicht auch ganz lustig für euch war, hat jeder von uns nochmal so ein paar, ja, wie heißt das so schön, bei der NFL Bold Predictions mitgebracht, was vielleicht diese Saison passieren könnte. Und ihr dürft dann selber bewerten, wie bold die sind. Also wenn ihr meint, wir sind zu bold oder zu langweilig, dann lasst uns das gerne wissen. Schickt uns auch gerne in die Kommentare bei Instagram oder so, dann können wir es nächste Woche nochmal mit einbringen in die nächste Folge. Eure Predictions, also da bin ich noch gespannter als eure Kommentare zu den Teams, was eure Einschätzungen sind. Vielleicht, und das sage ich jetzt in der Folge, wenn ich nicht dran denke, gerne dran erinnern, schaffe ich es auch, die Sachen zusammenzustellen, dass wir nochmal unsere Predictions in den Post mit einbinden können. Dann könnt ihr quasi auf diese auch konkret reagieren und eure Sachen mit einbinden.
Dann habt ihr es nochmal schwarz auf weiß, was für Fehler wir machen. Die DFL steht an, es wird richtig und es geht jetzt super schnell los. Wir nehmen das auch direkt am 9.3. auf, wenn ihr uns hört. Und deshalb in weniger als 2 Wochen geht es schon los. Ein Spieltag bei den Würzburg Wombats. Und dann haben wir direkt am 28. März an diesem Wochenende einen Vierer. Also das sind 4 Spieltage in der DFL. Da geht es dann schon richtig zur Sache. Da werden dann auf jeden Fall schon die ersten Folge und die erste Folge kommt dann schon. Wir haben schon direkt die ersten Ergebnisse und können vielleicht schon, ja, der Spieltag ist vielleicht ein bisschen hart, aber schon 1, 2 spannende Duelle waren auf jeden Fall dann schon dabei. Ich würde sagen, wir fangen von oben nach unten an, oder?
Ja, würde ich auch
also,
sagen.
Du meinst, wir fangen jetzt quasi mit den Tipp Final Eight an, oder?
Genau.
So, das meinst du, genau. Ja, ich weiß nicht, wer möchte starten?
Ich steige einfach mal rein. Wir wollen tippen, welche 8 Teams schaffen es ins Final Eight und wenn ihr euch an letzte Saison erinnert, da hatten wir die ganze Zeit prophezeit und das ist dann auch so eingetreten, dass wir eine Big 7 hatten, also 7 Teams, die eigentlich schon zu Beginn der Saison als sehr, sehr wahrscheinliche Final Eight Teilnehmer feststanden und das hat sich auch bewahrheitet. Ich sag, das weicht sich ein bisschen auf. Ich habe trotzdem 6 der letztjährigen Final Eight Teams noch dabei und da fange ich auch gleich an und ich gehe sozusagen der Reihenfolge nach, wie ich denke, dass sie die Regular Season abschließen werden. Also mit welchem Seeding, welchem Platz der Regular Season werden sie ins Final Eight einziehen. Und ich sage, da werden die Wild of Wanderers sich keine Blöße geben und die Regular Season auf Platz 1 abschließen. Wir wissen, wie gut die Wanderers sind. Wir wissen auch, wie sie sich verstärkt haben mit einem Lukas Fischer, mit einem Malik. Und deswegen werden sie Platz 1 festmachen. Und dann komme ich auch gleich zu einer kleinen, ich habe es nicht in meine Bold Predictions aufgenommen, aber ich sage, die Kelkheim Lizards werden Zweiter in der Regular Season. Ich lehne mich hier mal ganz weit aus dem Fenster.
Ja, das safe auch.
Und wir wissen, die Kelkheim Lizards haben wirklich ein starkes Team aufgebaut in den letzten Jahren und ich glaube, dieses Jahr wird das Jahr, wo sie von ihren jungen Spielern profitieren können und das haben sie in den letzten Jahren auch schon, aber wo sie wirklich, wirklich wieder an alte Zeiten und alte Erfolge anknüpfen können. Deswegen habe ich die Kelkheim Lizards auf Platz 2 nach der Regular Season, nicht im Final Eight. Und die Munich Spatzen auf Platz 3. Und die Top 4, und wir haben ja schon gesagt, das Seeding ist relevant. Wer in den Top 4 ist, hat ein leichteres Programm in der Vorrunde, in der Gruppenphase bei dem Final Eight. Und das kompliziert bei mir die Mainz Legendaries auf Platz 4. Wir wissen, wie starke Regular Seasons die Mainzer immer spielen. Deswegen habe ich Waldorf, Kelkheim, Spatzen und Mainz auf den Plätzen 1 bis 4. Kann man jetzt sagen, gut, ich habe einfach die Predictions von vor 5 Jahren kopiert. Waren das die, mit Abstand die besten Teams Deutschland. Das ist aufgeweicht worden, auf jeden Fall. Denn in den letzten 5 bis 8 habe ich ein paar Überraschungskandidaten. Ich sage Platz 5, die Düsseldorf Firecats.
Ich hätte jetzt gesagt, wir können ja kurz mal an dem Punkt einen Cut machen. Also ich würde jetzt einfach weitermachen, weil du hast schon gesagt, Lasse, ich habe gelacht. Ich habe es auch tatsächlich, ich fange auch mal von oben an. Für mich auch Waldorf Platz 1 der Regular Season. Ich kann es auch relativ einfach erklären. Die Offense der Waldorfer ist so stark und ist dieses Jahr definitiv nicht schlechter, wenn nicht sogar ein Tick besser als die letzten Jahre. Über die Defense haben wir ja in der Folge schon mal gesprochen. Mal gucken, wie die sich aufstellt. Potenzial hat sie. Aber diese Offense wird sie so durch die Saison tragen. Die werden ganz wenig Spiele verlieren. Und wenn dadurch, dass du aufgeweicht hast, schon gesagt hast, werden die anderen Teams genauso viele Spiele verlieren. Deswegen denke ich, da ist einfach der Floor ist so hoch, der Offense. Waldorf wird da die meisten Siege in der Saison holen und dann bei Punktgleichheit mit ihren Differenzen und so da einfach Platz 1 einnehmen. Bin ich ganz deiner Meinung. Ich habe tatsächlich auch lange überlegt und habe dann gesagt, ja, ich habe auch Kelkheim auf Platz 2. Du hast die Divisions jetzt ein bisschen anders eingeteilt. Durch diese Gesamtsaison gibt es auch nicht das, was in den letzten Jahren immer war, dass man untereinander spielt. Ich glaube auch, dass die Erfahrung mittlerweile so hoch ist der jungen Spieler und so wenig Veränderungen auch im Kader sind, meine ich, bei den Kelkheimern zu den letzten Jahren. Ja, wir haben über Ben gesprochen, wenn Fröhlich der natürlich weg ist. Ich glaube aber, dass sie das kompensieren können. Und ich denke tatsächlich, dass das eine gute Saison werden kann für die Lizards. Wir haben Philipp Klein, der wieder in der Nationalmannschaft ist. Das ist auch für ihn wieder ein Step nach vorne. Er wird viel Erfahrung mitbringen auf hohem Niveau. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich gut wird. Und deswegen habe ich sie auch einfach mal auf Platz 2 gesetzt. Jetzt kommen wir zu einer Abweichung. Ich habe gesagt, Lichtenberg wird Dritter. Auch die werden eine ähnliche Saison spielen wie letztes Jahr. Ja, du kannst so gucken. Ich bin der Meinung, ich glaube, sie werden sich über die Saison wieder so tragen. Und als Dritter das abschließen ist vielleicht ein bisschen bold. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass das da abschließt. Und als Vierter im Top-Seed habe ich die Münich Spatzen. So wie die letzten Jahre. Es gibt immer so ein, zwei Spieltage in der Regular Season, wo es holpert. Da fehlt der eine, da fehlt der andere. Es gibt doch den ein oder anderen neuen Spieler im Kader, den ein oder anderen Spieler, der zu dieser Saison nicht dabei ist oder noch nicht dabei ist, wie auch immer. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen braucht. Wir kommen hinten raus dann zu natürlich der Endesaison noch. Ich glaube, es braucht einen Moment, aber sie schaffen es dann ins Top 4. Und genau, ich würde jetzt an der Stelle einen Cut machen und es an dir, Lasse, geben, bevor wir dann zu der zweiten Hälfte kommen und dann können wir darüber sprechen, wer da noch Richtung Top 8 dabei ist.
Okay, spannend. Ich bin eher ein bisschen bei Josh in meinen Predictions. Ich habe auch die Waldorf Wanderers auf 1. Liegt bei mir einfach daran, wenn es keinen Spieltag gibt, wo irgendwie alle wieder auf einer Hochzeit sind und Benny nicht werfen kann oder so, dann gibt es keine Defense in dieser Liga. Vielleicht die der Mainzer und vielleicht die der Spatzen, aber sonst keine Liga, die irgendwie was gegen diese Offense ausrichten kann. Vielleicht auch die Kelkheimer Defense nächstes Jahr, von denen ich auch viele Stücke halte. Deswegen, ja, mal sehen. Ich habe Waldorf auf 1, ich habe Mainz auf 2. Die waren in den letzten Jahren immer nicht so der konstanteste Spielertyp. Ich glaube aber, dass sie dieses Jahr vielleicht eine sehr konstante Regular Season spielen können. Mainz auf 2, Kelkheim auf 3 und die Spatzen auf 4. So schaut meine Top 4 aus.
Ich finde es lustig, dass du das sagst mit Mainz. Ich finde, Mainz ist für die Regular Season eigentlich das konstanteste Team die letzten Jahre immer gewesen. Da hat immer so der Peak nach oben gefehlt. Das hatten sie letztes Jahr beim Final Eight. Ich habe es jetzt quasi umgedreht. Ich glaube, ich sage nicht, dass Mainz schlechter ist. Ich kann es auch gleich sagen, bei mir sind die auf 5. Die werden es ganz knapp verpassen. Also wirklich ganz knapp um die Top 4. Wird aber gar keine Frage sein, dass die Richtung da in die Richtung Final Eight gehen. Also das wird ganz eindeutig und die gehören für mich auch weiterhin absolut zu diesem oberen Bracket. Deswegen wollte ich das jetzt gleich sagen. Ich glaube nur, dass es dieses Jahr nicht dann 2 wird, sondern ganz knapp halt 5, weil zwischen 2 und 5 vielleicht Waldorf einen kleinen Abstand sehr, sehr eng werden wird. Also das nur an der Stelle. Genau, und dann habe ich, um das gleich weiterzumachen, dann kann Josh und du können dann gleich weitermachen, Lasse. Ich habe Augsburg auf 6, für mich ein Team, was absolut mittlerweile konstant ist. Die werden auch dieses Jahr wieder gut sein. Die werden auch dieses Jahr in jedem Spiel eine Chance haben zu gewinnen. Ich glaube, es fehlt am Ende so diese 5%, die Top-Top-Teams zu schlagen. Aber die werden, denke ich, auch gar keine Probleme haben, da Richtung Final Eight zu marschieren. Und dann ist für mich Düsseldorf auch ganz klar eigentlich im Final Eight. Ich glaube, die sind zu stark, als dass da große Probleme gibt. Die sind bei mir auf 7. Wenn sie 6 oder 5 sind, würde es mich fast nicht wundern. Ich würde sie jetzt mal auf 7 setzen, weil man vielleicht doch sich ein bisschen an diese DFL 1 gewöhnen muss. Und damit würden wir quasi meine safen Picks für die Top 8 abschließen.
Ja, ich wollte gerade sagen, mach mal deine Pause. Ist gar nicht so schlecht, glaube ich.
Top 8, genau, Top 8. Weil der 8. Platz, ich habe mich wahnsinnig schwer getan. Deswegen mach gern weiter.
Ich mache weiter, Josh, du darfst gleich dann wieder so als Klammerschluss dann wieder zumachen. Bei mir kommen die Augsburg Lions auf der 5. Die werden sehr solide, direkt bei mir für mich hinter den Munich Spatzen, weil es auch da durchaus wieder sein kann, dass in den Division, dass da wieder irgendwas irgendwie, die sie wieder Upsets haben gegen gute Teams. Letztes Jahr das allererste Saisonspiel gegen die Spatzen gewonnen. Sie spielen dieses Jahr nicht in der gleichen Division mit den Spatzen, aber ja, da ist immer was möglich. Deswegen ganz knapp an den Top 4 vorbei. Auf Platz 6 kommt bei mir Düsseldorf. Und auf Platz 7 kommen bei mir Lichtenberg Lions, die für mich manchmal immer ein bisschen unkonstant gespielt haben. Ich kann mich an Saisons erinnern, wo wir noch in den geografischen Divisionen gespielt haben, wo sie Spiele teilweise abgeschenkt haben, als sie in den Süden gefahren sind, weil sie wussten, sie werden in ihrer Division sicher Erster. Ja, deswegen, für mich sind sie nicht ganz so ein konstantes Team, haben auch zwei Abgänge. Deswegen glaube ich, dass die Lichtenberg Lions auf Platz 7 sich nicht schwer tun mit dem Final 8, aber eher auf den hinteren Plätzen im Final 8 landen für Seeding.
Ja, ich habe es ja schon kurz angerissen, als wir durch die Top 4 gegangen sind. Ich sehe tatsächlich Düsseldorf auf Platz 5. Ich glaube, das wird sehr eng. Das wird jetzt nicht sozusagen ein Landslide, aber ich sehe Düsseldorf auf Platz 5 und ich sehe dahinter dann die Lichtenberger. Ich glaube tatsächlich, dass der Abgang von Marc-André Hunkeler ihnen mehr wehtun wird, als sie sich das wünschen würden. Also der war schon wirklich einer der Leistungsträger both ways, wenn sie ihn gebraucht haben. Und damit, ich sehe sie trotzdem im Final Eight, aber nur auf Platz 6. Dann die Augsburg Lions, auch die werden es wieder schaffen. Und mein Hot Pick, wie letztes Jahr, sind die Badener Greifs. Ich traue ihnen was zu. Ich hoffe, dass sie ihre Quarterback-Rotation in den Griff bekommen. Ich weiß nicht, ob Jonathan oder einer ihrer Tackle-Quarterbacks da die beste Lösung ist, aber ich glaube, wir hatten drüber gesprochen, letzte Saison war das sehr viel hin und her. Jetzt hatten sie eine ganze Offseason, haben das hoffentlich auch genutzt. Ich weiß nicht, was Nils da erzählt hat, aber insgesamt traue ich ihnen was zu und deswegen glaube ich, dass sie diesen 8. Platz festmachen.
Ja, du sprichst was an. Also wirklich, ich habe mein Ranking hier gemacht und es gab 2 Spots, mit denen ich mich unfassbar schwer getan habe. Zum anderen kommen wir später noch, aber wirklich, ich habe das durchgeguckt und habe mir geguckt, wo hast du ein gutes Gefühl, wo nicht. Ich bin tatsächlich einfach aus Tradition auch bei den Badener Greifs gelandet, einfach nur, weil ich ihnen das Vertrauen nicht absprechen möchte. Wir haben jetzt so oft drüber gesprochen, letztes Jahr haben sie es knapp verplatzt, trotz dieser solchen Saison. Ich denke einfach, dass in diesem Team das meiste Potenzial steckt, was noch nicht rausgeholt ist. Also, wir haben ganz viele andere Teams. Ein Team wie Nürnberg kann definitiv mitspielen. Das haben sie letztes Jahr in der zweiten Hälfte der Saison gezeigt. Erlangen werden wir sehen, wie gut sie spielen können. Will ich nicht ausschließen, dass die auch da anklopfen. Natürlich kann Duisburg wieder mitspielen, auch keine Frage. Also, das sind schon ein paar Teams. Ich denke aber, das meiste Potenzial, Strelitz waren letztes Jahr dabei, will ich auch nicht vergessen. Aber ich denke, wenn alles ausgeschöpft wird, ist Baden das Team 8.
Ich glaube auch, dass dieser Spot, der war für mich mit Abstand der schwierigste zu tippen. Und da muss ich jetzt vielleicht auch dann reingehen, vielleicht auch so ein bisschen persönlich, weil ich ein langes Gespräch mit den Duisburgern geführt habe und das für mich alles sehr, sehr viel Hand und Fuß hatte. Diese Offseason, bin ich für diesen Spot mit Duisburg gegangen. Ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, weil ich dann einfach quasi das Final Eight von letztem Jahr nochmal nehme. Ich glaube, dass ihnen dieser Abgang von Malik nicht so hart wehtun wird, wie wir Stand jetzt denken. Ich glaube, die haben da ein gutes Konzept, um das aufzufangen. Will aber auch, und ja, ich habe es letztes Jahr schon gesagt, das war mal ein Wurf, und ich gehe auch dieses Jahr wieder damit. Ich glaube auch Nürnberg wird da ganz, ganz knapp dran mitspielen. Ich sage das jetzt einfach schon mal. Nürnberg für mich auch ein Team, die jetzt mit Mirko Seidel, ihren Quarterback von früher, wieder zurückhaben, die viel dazu bekommen haben, die jetzt ein zweites Team haben, da wirklich zum ersten Mal auch Macht, auch so ein bisschen Positionskämpfe in der Mannschaft hatten, die für mich einen Schritt nach vorne gemacht haben können, und vielleicht belohnen sie diesen Schritt nach vorne mit dem Final Eight. Aber ich habe Duisburg reingetippt.
Ich glaube auch, dass es wirklich, wirklich knapp wird. Wir kommen ja nachher zu unseren Bold Predictions. Ich habe da auf jeden Fall eine zu. Insgesamt würde ich auch sagen, das wird sauspannend. Und wir hatten letztes Jahr auch eine sehr große Spannung, die aber, wir hatten es ausführlich berichtet, eher durch nicht gewonnene Spiele dann spannend wurde, weil die ganzen Teams es nicht geschafft haben, den Sack zuzumachen. Ich glaube, dieses Jahr wird es eher so sein, dass wir tatsächlich direkte Duelle haben, in denen sich das entscheidet. Und ich glaube, das ist genau das, was wir alle wollen.
Ja, ich glaube, das zeigt aber nochmal, dass wir uns damit so schwer tun, wie eng es geworden ist. Ja, wir sind uns, glaube ich, einig. Es gibt immer noch Teams, die ein bisschen Abstand haben. Das sind, denke ich, auch die Teams, die wir dann alle Richtung Top 3, Top 4 in unserem Rankings haben. Aber ich glaube, dahinter ist es wirklich offen, weil, und das ist, glaube ich, jetzt kann man vielleicht als Überleitung nehmen zu unseren Absteiger-Tipps oder unteren Hälfte der Tabelle. Ich habe über Teams nachgedacht, ob die im Top 8 spielen oder vielleicht auch im Abstiegskampf sind. Ja. Also da merkst du, der Weg nach unten ist nicht weit.
Absolut,
da ist ganz schön viel möglich. Ich würde jetzt einfach mal damit starten. Man muss sich auf irgendwelche Teams festlegen. Ein Team, wo ich gesagt habe, wo, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass es eng wird, waren für mich die Oldenburg Orcas. Du hast keinen wirklichen Quarterback, mit dem du in die Saison startest. Du hast deinen besten All-Around-Spieler verloren, der auch gleichzeitig viel im Team organisiert und gemanagt hat. Ich glaube, dass einfach mit dem immer enger werdenden Leistungsniveau es da am knappsten wird. Das war so ein Tipp, wo ich gesagt habe, es würde mich nicht wundern, wenn sie es uns im Gegenteil beweisen. Gar keine Frage, ich würde es ihnen auch wünschen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es da am ehesten knapp wird. Das zweite Team, wo ich gesagt habe, aber das dürft ihr mich korrigieren, weil ich es am wenigsten kenne, war, dass es bei den Aachen Emperors vielleicht auch noch ein Tick zu früh ist. Sie sich in der Saison sehr viel Erfahrung holen, vielleicht nochmal absteigen und das Team sind, was dann vielleicht direkt wieder aufsteigt und mit mehr Erfahrung dann angreifen kann. Das waren zwei Teams, wo ich gesagt habe, da habe ich mich einigermaßen wohl mitgefühlt, sie da hinzusetzen. Versteht das nicht falsch, liebe Teams. Ich freue mich über jedes Team, was in der ersten Liga bleibt. Ich muss mich ja nur auf irgendwen festlegen. Beim letzten Spot, da kann ich gleich nochmal was zu sagen. Jetzt dürft ihr erstmal, weil da habe ich keine Ahnung.
Ja, ich würde sagen, dann mache ich mal weiter. Tatsächlich ganz langweilig. Ich habe auch Oldenburg und auch Aachen auf zwei der drei Absteigerplätze. Ich glaube, bei Oldenburg hast du schon gesagt, dass es Lukas Fischers Abgang wiegt da wahrscheinlich zu schwer. Bei Aachen glaube ich, dass sie kompetitiver sind und sein werden als Oldenburg. Und dass, wie du gesagt hast, da auch eine Dynamik sich entwickeln kann, wo Teams wirklich ums Final Eight spielen, aber trotzdem auch gegen den Abstieg, wo ein Sieg oder eine Niederlage im direkten Duell halt wirklich alles entscheiden kann. Und ich glaube, in diesem Spot wird sich Aachen finden. Und dann glaube ich, dass die fehlende Erfahrung auf diesem Niveau eventuell dann eben zu ein oder zwei Niederlagen führen kann, die zu viel sind. Und deswegen sehe ich Aachen aktuell als Absteiger. Aber wir hatten auch letztes Jahr unsere Absteiger nicht wirklich gut getippt. Also allen Teams sehe ich auch alle Chancen. Mein dritter Platz, mein dritter Absteiger, diesmal wieder Mülheim. Sie haben uns letztes Jahr Lügen gestraft. Ich kann euch nur zustimmen, es ist sauschwer, diese Absteigerplätze zu ranken, vor allem diesen dritten Platz. Für mich wahrscheinlich Mülheim ist jetzt mal mein Tipp aktuell, aber das ist wirklich ein Coinflip.
Ja, super spannend. Ich muss jetzt leider was trippeln. Ich habe auch Aachen und Oldenburg bei mir in Absteigerplätzen. Oldenburg habe ich mit Malte habe ich mich lang unterhalten. Das ist ein ganz, ganz hartes Pflaster. Es kommt ganz, ganz viel dort über die Dynamik an. Das wird ganz, ganz viel, wie wird es vielleicht auch die ersten Tage sich entwickeln. Und bei mir ist es auch das Team, wo ich sage, vielleicht zu dem Team vielleicht sogar am besten, wenn sie ein bisschen absteigen. Sie haben in der zweiten Liga, dann würden sie eher mit Hamburg, mit Kiel, mit Münster, das sind alles Teams, die bei denen eher in der Nähe liegen.
Bremen, wo sie natürlich auch viel
Bremen,
zusammen trainieren.
Genau. Da würden sie sich geografisch auch deutlich wohler fühlen. Sie hätten dort dann auch ein paar weite Spieltage sicherlich, aber vielleicht kürzere Fahrtwege und so weiter. Wäre für mich ein kleiner Rebuild dann von dem Team. Dennoch werden sie alles geben. Und Aachen ist es bei mir zu 100%. Die sind das Niveau nicht gewöhnt von der Liga. Und das wird in der Regular Season, ja, das wird da hart bestraft. Da werden sicherlich viele knappe Spiele dabei sein. Aber wenn es für mich drauf ankommt, in einem letzten Final Scoring Drive oder so, dann habe ich einfach die Aachener Offense nicht als Scoren drauf, sondern dann habe ich sie bei 4 und Out runter vom Feld gehen sehend oder so, weil dann irgendwie das ja nicht ganz so einfach eingeübt ist. Es tut uns leid, wirklich, bitte Oldenburg und Aachen, haut, zeigt uns da was Besseres, macht da Memes und dann zeigt uns, dass ihr es besser könnt. Es sind vielleicht auch die einfachen Picks, muss man auch ganz klar sagen, die Hewitt sie genommen haben. Genau. Bei mir ist der letzte und deswegen fand ich es ein bisschen spannend, dass du die vorhin schon Richtung Final Eight gesehen hast. Bei mir ist der letzte Aachen. Aachen, habe ich schon gesagt, Erlangen. Ist der letzte Absteiger bei mir im Bunde. Sie haben in der zweiten Liga eine super Saison gespielt, aber das, was ich letztes Jahr in der zweiten Liga gesehen habe, reicht auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wie sehr sie sich verbessert haben, aber ich glaube nicht, dass sie das mit diesem Spielstil, den sie gespielt haben, der wird in der ersten Liga meiner Meinung nach so nicht funktionieren. Und habe deswegen Erlangen. Auf dem letzten Platz, auf dem letzten Absteigerplatz, also nicht auf dem letzten Platz, sondern wie rum die gerankt sind, ist gar nicht so wichtig. Aber bei mir ist es eher lange. Olli, ja, deiner steht noch aus, dein letzter Platz.
Ja, meiner steht noch aus. Ich habe, wie gesagt, lange, lange hin und her überlegt und habe mir tatsächlich dann irgendwann gedacht, ich habe Erlangen nie spielen sehen. Deswegen kann ich an der Stelle dazu nicht viel was sagen. Nur das, was ihr quasi gesehen habt, ihr habt gegen sie verloren. Ich weiß, wie ihr spielt und so weiter. Und habe mir so ein bisschen überlegt, wer würde wen schlagen an einem guten Tag. Und deswegen ist Erlangen für mich eine komplette Wildcard. Die können alles sein. Ich habe ja da auch mehrere Namen stehen. Mülheim habe ich hingeschrieben, ja, wie letztes Jahr auch. Ich habe... Und danke dann hoffentlich gleich wieder für die Memes. Das ist eine Motivation für euch.
Sehr gut, aber dass ihr da genannt wird, ist wichtig.
Da stehen.
Ich habe es nämlich auch.
Habe ich auch da stehen. Ihr dürft mich, wie gesagt, gerne wieder Lügen strafen. Wir kennen uns schon sehr lange. Ich freue mich auch weiterhin gegen euch zu spielen. Also das auf jeden Fall. Und ich habe ein Team da stehen, was schon so ein bisschen Richtung Bowl Predictions geht. Bei einem Worst-Case-Saison. Letztes Jahr lief alles top und alles perfekt. Habe ich tatsächlich hingeschrieben, Strelitz. Es ist hart als Final-Eight-Team. Das wäre, wie gesagt, dann auch im Vorgriff schon eine meiner Bold-Predictions. Oder es war nicht meine Bold-Prediction, aber es war eine Alternative, falls ihr mir meine anderen klaut. Jetzt greife ich davor, dass ein Final-Eight-Team absteigt. Und ich glaube es zwar nicht, aber ich halte es in einem Szenario für möglich. Du hast viel, was an Einzelspielern hängt in Strelitz. Und wenn da irgendwas blöd läuft, die zu oft fehlen, rutschst du ganz schnell unten hin.
Ja, die Kadertiefe fehlt bei Strelitz zum Beispiel auf jeden
Genau.
Fall.
Und das ist ein Risiko, wo du sagst, wenn alle da sind, wissen wir, die können Top 8 spielen. Und wenn aber nicht alle da sind, kann es gegebenenfalls auch schnell nach unten gehen. Das waren die drei Teams, die ich da stehen habe. Ansonsten habe ich keinen Plan.
Ich würde sagen, Olli, trotzdem, wir zwingen dich jetzt dazu, dich auf eines festzulegen. Also Mülheim, Aachen-Oldenburg hast du sozusagen eingeloggt. Wen lockst du als dritten Absteiger ein?
Dann sage ich einfach wieder Würzburg, damit es dies ja wieder nicht klappt.
Sehr schön, sehr schön.
Sehr gut.
Ja, genau. Wir haben jetzt unsere Top 8 genannt, wir haben unsere drei Absteiger genannt. Die fünf dazwischen könnt ihr euch natürlich selber denken. Ich glaube aber auch, dass ich für euch alle spreche, wenn ich sage, dass es dort wirklich eng wird. Also jetzt bei mir zum Beispiel habe ich da Duisburg, Erlangen, Strelitz, Nürnberg und Würzburg. Und alle davon haben für mich einen Shot aufs Final Eight. Können aber, wie du gesagt hast, Olli, wenn es schlecht läuft, Verletzungspech, auch mal einfach ins Spiel nicht gut reingekommen und dann verliert man das, obwohl man es eigentlich gewinnen sollte, dann kann alles passieren, nach oben und nach unten.
Und ich möchte dazu sagen, also was ich mit Verletzungspech meine, meine ich nicht, wenn der Starting Quarterback ausfällt oder der Starspieler. Unsere Predictions, ich glaube, da spreche ich für uns alle, jetzt für das Final Eight, die Absteiger, auch jetzt unsere Top 3 und so weiter, wir sprechen immer von dem Case, dass die allermeisten wichtigen Spieler spielen und sich nicht dauerhaft oder langzeitmäßig verletzen. Ich meine davon, wie gesagt, mal ein Hamstring, mal ein Wochenende verpassen oder sonst was, weil, sage ich mal, wenn bei einem der Top-Teams da oben der Starting Quarterback ausfällt, dann bist du auch ganz schnell aus dem Top 8 raus. Also das wissen wir alle, davon rede ich nicht. sondern wirklich von eben diesem Thema, einer mal bist du auf eine Hochzeit eingeladen und hast einen Hamstring an einem Wochenende. Und das können vielleicht Teams wie Waldorf, München, Kelkheim, von mir aus auch Richtung Abstieg, ein Team wie Duisburg oder so, dann kompensieren. Andere Teams wahrscheinlich nicht.
Ja, es ist super spannend. Ich stimme euch da vollkommen zu, dass es, wir sind immer noch quasi kein Profisport. Es wird Termine geben, wo manche Leute nicht können. Und so, deswegen, ja, wird es da definitiv spannend. Vielleicht wird es dann auch in dem Fall spannend, wenn er vielleicht auch Punkte gegen Teams holt, wo man sie nicht so richtig eingerechnet hat. Deswegen komme ich jetzt auch mal zu meiner ersten Bold Prediction und die haben wir nämlich auch schon gesagt. Ich habe gemeint, zwei Siege bzw. zwei Niederlagen stehen zwischen Final Eight und dem Abstieg. Das ist meine Bold Prediction. So knapp könnte es da hinten drin werden. Ich habe mal nachgeschaut, dieses Jahr waren es, glaube ich, 4 oder 5. Ich glaube, dass das da hinten richtig spannend werden könnte. Das wird noch viel mehr tagesformabhängig. Hier werden Teams sich gegenseitig schlagen in 3-Way, 4-Way, 5-Way Ties. Werden sich Teams rundum schlagen quasi. Es wird da ja dann auch, glaube ich, auch deutlich mehr diese 0,5er-Punkte geben, dadurch, dass Leute in der Division einmal gewinnen und einmal verlieren, wird das dazu kommen. Deswegen glaube ich, dass es da wirklich, also wir haben schon die ganze Zeit gesagt, es kann da eng werden. Ich glaube, es wird da sogar sehr, sehr eng. Also das ja, quasi zwischen Platz 13 und Platz 8 nur zwei Siege bzw. Niederlagen stehen.
Ich würde auch gleich drauf einspringen, weil meine Bold Prediction auch sehr ähnlich dazu ist. Ein bisschen anders formuliert, deswegen können wir, glaube ich, beide die dann gut testen. Denn du hast gesagt, zwischen Final 8 und Abstieg liegen zwei Spiele, Sieg oder Niederlage. Ich sage, dass am letzten Spieltag noch 5 Teams, die nicht einen Final-Eight-Spot geclincht haben, noch die Chance drauf haben.
Oh, das ist cool. Ja. Oh, ja. Nee, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ja. Sind zwei coole, habe ich nicht, ich habe mir keine geklaut, aber ich habe auch, wie du gesagt hast, das Thema zwei Niederlagen. Ich würde das Ganze jetzt, weil ich gerade mal auf die Tabelle geguckt habe, noch ein bisschen upgraden, dass es wirklich eine Bowl-Prediction ist. Hoffentlich dann könnt ihr mich, also unsere Zuhörer, dürft ihr mich judgen, ihr auch. Ich sage, am Ende gibt es kein Team, was nicht 3 Niederlagen hat.
Ui, das ist krass. Okay.
Okay.
Interessant.
Also,
da,
ja, spannend. Also ich habe, also wie gesagt, es geht ja um Bold Prediction. Es geht nicht darum, was realistisch ist, sondern ich sage, das Niveau auch gerade oben ist so eng, dass es quasi untereinander so sein wird, dass es jedes Team mindestens 3-mal verliert. Also was weiß ich, Waldorf verliert gegen München, München gegen Kelkheim, Kelkheim gegen Augsburg und so halt rundherum.
Ja.
Und genau.
Ja, spannend. Ihr gebt mir hier gerade Bold Predictions, auf die ich super anknüpfen kann, denn ich habe im Prinzip das Gegenteil von Olli. Ich sag, es wird ein ungeschlagenes Team diese Saison in der Regular Season geben und ich mache es noch bolder, ich sag, es wird auch ein siegloses Team geben.
Ui, okay, sieglos finde ich wirklich sehr, sehr bold, muss ich sagen. Das kann ich mir statt jetzt einfach nicht vorstellen, aber ich bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, weil das wäre ganz schlecht für meine vorherige Bold Prediction. obwohl, würde ja immer auch gehen, theoretisch. So ist es nicht. Meine nächste Bold Prediction geht auch eher in Richtung Final 8. Und ich habe zuerst überlegt, ob ich 4 Teams sagen soll, aber ich habe gesagt, 3 Teams. 3 Teams sind quasi nicht die Teams aus dem letzten Jahr im Final 8. Also quasi, dass 3 Teams neu, 3 Spots neu vergeben werden quasi von den 8 Final 8 Spots, ist meine nächste Bold Prediction. Und ich glaube, die ist gar nicht so unendlich bold.
Ja, finde ich interessant. Also keiner von uns hat 3 neue Teams im Final 8. Ich glaube, jeder von uns hat mindestens 1 und ich glaube, hat sogar jeder von uns sogar 2. Ich habe Düsseldorf und Badener Greifs als nicht letztjährige Final 8 Teilnehmer. Aber ich glaube, 3 hat keiner von uns. Also finde ich spannend. Das heißt, du brichst sozusagen die gesetzten 6, wenn wir es mal so nennen dürfen, auf.
Ja, ich glaube, dass da was passieren kann. Für mich sind manche Teams nicht ganz so steady, wie wir, also die haben letztes Jahr steady gespielt, aber da kann immer was passieren, da kann mal was rausfallen, so wie wir vorhin gesagt haben. Und dahinter warten die Teams ganz, ganz heiß schnell drauf. Deswegen, ich sage es einfach mal als Bold Prediction.
Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe eine, die ist nicht ganz so bold. Ich schiebe es jetzt einfach mal rein. Einfach nur aufgrund der letzten Saisons wäre es aber tatsächlich dann doch eine Überraschung. Haben wir ja eben schon gesprochen. Duisburg nach, glaube ich, jetzt 3 Jahren im Final Eight wird es verpassen. Ist zwar sehr auf ein Team bezogen, ist vielleicht auch nicht ganz so bold, aber ihr habt jetzt schon ein bisschen was gesagt. Und das habe ich mir mal aufgeschrieben. das wird ein Team sein, was da ein bisschen rausbricht. Was letztes Jahr relativ früh ja mit drin war, auch relativ weit oben mit angeknüpft ist, dieses Jahr wird es, glaube ich, nichts.
Spannend, ja. Also ich würde dir da auch zustimmen. Ich habe eine bisschen boldere Prediction auch aufs Final Eight und ich sag, dass wir auf jeden Fall einen Aufsteiger im Final Eight haben. Aber das ist nicht die Prediction. Ich sag, dass wir auch einen Aufsteiger im Halbfinale haben werden.
Jetzt hast du mir quasi eine weggenommen. Ich habe auch eine Bold Prediction. Ich sage, Düsseldorf macht's im Halbfinale, geht ins Halbfinale als Bold Prediction. Da schon mal angeknüpft, das gewinnen sie nicht. Aber ich sage auch, die machen ihren Weg dahin und knüpfen gleich ganz oben an. Als Bold Prediction, aber ich halte es definitiv für möglich, wie du auch sagst.
Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich halte es in der Hinsicht für möglich, weil sie sich dann eine ganze Saison an die erste Liga gewöhnen konnten. Ich glaube eher, dass Düsseldorf vielleicht in der Regular Season ein bisschen weiter hinten auf den Plätzen, eher 7-8 Richtung landen könnte, weil sie in der Hinsicht einfach das Niveau nicht kommen und da vielleicht ein, zwei Niederlagen eingeben. Was aber ein bisschen in Kontrast dann dazu steht, dass sie ins Halbfinale kommen, weil sie dann ja eine recht schwere Gruppe haben würden, theoretisch. Trotzdem gehe ich damit. Die werden sich über die Saison, glaube ich, nur an das Niveau gewöhnen und sich in der Hinsicht verbessern.
Ja, ich würde es auch sagen, ihr habt jetzt Düsseldorf genannt und ja, das ist das wahrscheinlichste Team im Final Eight. Ich würde aber die anderen Aufsteiger nicht ausschließen, kategorisch. Ich sage, gerade Erlangen hat Potenzial zu überraschen. Aachen muss ich noch mehr sehen. Natürlich ist Düsseldorf da der Favorit, aber ich halte meine Bold Prediction nicht auf Düsseldorf, sondern auf alle Aufsteiger begrenzt.
Und an der Stelle würde ich gerne noch eine nachschieben. Wir haben jetzt schon drei gesagt, nur was ich als Alternative hier stehen habe. Ich habe hier stehen zwei Aufsteiger im Final Eight. Also ich halte das nicht für unwahrscheinlich, habe ich vorhin ja schon gesagt. Hier steht zwei Aufsteiger im Final Eight und ein Final Eight-Team aus dem letzten Jahr steigt ab. Das halte ich alles für möglich, was einfach auch nochmal unterstreicht, wie das durcheinander gewürfelt wird.
Ja, habe ich meine dritte schon gesagt? Ich habe gesagt,
ich glaube nicht.
Vier Teams werden den gleichen Rekord haben, habe ich noch.
Okay, krass.
Cool. Ich habe auch überlegt, ob ich zuerst Namen nenne, weil ich habe dann gemeint, Duisburg, die Renegades, die Badener Greifs und ein viertes Team werden den gleichen Rekord haben. Ich sage sogar noch expliziter.
Alright, das ist sehr spannend. Ich finde, letztes Jahr haben wir unsere Bold Predictions schon auch überprüft, aber ich glaube, sie waren meist nicht ganz so spezifisch. Finde ich cool. Also ich freue mich drauf, in wahrscheinlich einem halben Jahr dann mit euch drüber zu sprechen, wie gut unsere Bold Predictions waren. Noch nicht mal ein halbes Jahr. Ich meine, das Final Eight ist Ende Juli. Das heißt, so lang ist es gar nicht mehr hin.
Dann würde ich sagen, Final Eight, wenn keiner mehr eine hat, springen wir doch mal quasi Ende Juli nach Hannover. Wir haben unsere 8 Teams. Wir haben darüber gesprochen, wer für uns im Final Eight ist. Wir haben ein paar Bold Predictions genannt. An der Stelle möchte ich sagen, bitte jetzt nicht irgendwie das gegenrechnen und sagen, das, was ihr in den Bold Predictions sagt, passt aber nicht mit eurem Final Eight und den Picks am Ende. Das baut nicht aufeinander auf. Das sind verschiedene Picks, zumindest bei mir. Ihr dürft das gerne korrigieren oder sagen, wenn es für euch anders ist. Es kann gut sein, dass meine Top 3 sich eben quasi nicht mit meiner Bold Prediction unbedingt überschneidet oder so. Ich würde jetzt einfach mal mit meinen Top 3 reingehen und sagen, so, ich male mal ein Szenario, wie es für mich ausgehen könnte in Hannover. Und zwar die Top 8 habe ich genannt. Ich sage, auf jeden Fall ins Halbfinale kommen für mich München, Kelkheim und Waldorf als die drei großen Teams der letzten Jahre. Ich glaube, bevor es noch kompetitiver in den nächsten Jahren wird, wird es nochmal ein Jahr geben, wo diese drei Teams tendenziell deutlich besser sind als der Rest. Platz 4 ist für mich ein bisschen offener. Ich sehe da fürs Final 8 gesprochen, Mainz natürlich komplett mit in der Verlosung, an irgendeiner Ecke, und da wäre meine Bold Prediction mit drin, Düsseldorf und Lichtenberg. Das sind die 4 Teams, wo ich sage, da könnte ich mir vorstellen, dass sie am Final 8 in ein Halbfinale kommen. Mir ist es aber bezüglich meiner Punkte egal, weil ich sage, das ist mir mal ganz spezifisch, das war mein Szenario, wie ich das jetzt quasi da niederschreibe. Es wird das Halbfinale München-Waldorf geben und Kelkheim spielt gegen Düsseldorf oder Mainz. München schlägt Waldorf wie die letzten 2 Jahre in einem brutal spannenden Spiel. Kelkheim schlägt ihren Gegner und es wird München gegen Kelkheim. Damit ich das erste Mal, seit ich in München spiele, nein, stimmt nicht, einmal haben wir gegeneinander gespielt, gegen Kelkheim spiele. Ich habe, seit ich gewechselt bin, dieses Horrorszenario im Finale gegen Kelkheim zu spielen. Und ich sage, dieses Jahr passiert das. Und Waldorf wird im Spiel um Platz 3 den dritten Platz holen und München schlägt Kelkheim im Finale. Weil, und da können wir gleich drüber sprechen, ich glaube, das Potenzial der Münchner letztes Jahr nicht ausgeschöpft wurde. Sie waren vielleicht am Ende sogar tatsächlich das potenziell stärkste Team. Sie haben es gegen Mainz bisschen verschenkt. Und dieses Jahr mit dem ein oder anderen Neuzugang, da können wir drüber sprechen gleich, ist das Niveau, die Baseline noch höher. Ich glaube, wenn da alles passt, wird es dieses Jahr nochmal reichen.
Ja, spannend. Also ich würde da auch gleich drauf anspringen und zwar auch direkt reinwerfen. Ich habe auch die Munich-Spatzen als deutschen Meister 2026, aber in einem Finale, in einem Rematch des Finals von 2024 und einigen Jahren davor gegen die Waldhof Wanderers. Im Spiel um Platz 3 habe ich die Kelkheim Lizards gegen die Düsseldorf Firecats, also ähnlich. Und ich sage, die Spatzen gewinnen das, weil ich glaube, ach, ich meine, kennen natürlich das Team sehr gut und du hast ein paar Neuzugänge angesprochen. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein ganz guter Punkt, Zeitpunkt, um auch drüber zu reden. Ich glaube, viele von euch, die die Nationalmannschaft verfolgen, wissen das schon, dass Junior, einer der DBs der, aus der Nationalmannschaft, jetzt bei den Spatzen spielt. Und ein Neuzugang, den wahrscheinlich noch nicht viele kennen, aber ich habe gerade vor 10 Minuten das Go bekommen vom OC der Spatzen, dass wir das erzählen dürfen. Lorenz Regler, den einige von euch vielleicht kennen könnten, von American Football, von Social Media, vor allem als ELF-Champion 2000, jetzt muss ich kurz reinschauen, ich glaube, das war 2000...
mit der Frankfurt Galaxy.
Galaxy in 2021 oder 22, genau, ich glaube 21 jo. War das. Der spielt mittlerweile bei den Munich Spatzen, super Addition zum Team.
An der Stelle kurz, für die Leute, die sich nachts den Pro Bowl angeguckt haben, ja, hat Zoe das
Zoe
schon
dann ein
bisschen, ja, nicht ja. gejinxt, die hat das quasi schon geleakt an den Tag.
Ja, super spannend. Ja. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass wir alle einen deutschen Meister getippt haben, der nicht die Wild of Wanderers sind. Ich habe auch ein deutscher Meister, nicht die Wild of Wonder sind, und aber trotzdem ein Team, das schon mal deutscher Meister war, was nicht München heißt. Ich habe Kelkheim als deutschen Meister getippt. Okay. Ich finde es spannend und ich glaube auch, dass unsere Tipps sich insofern, gerade dieses Kelkheim-Ding zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es nur von Olli kommt, weil du guten Influence auch von Kelkheim hast, aber so einfach, was ich so gesehen habe, was ich so das Gefühl habe, wer kann sich wirklich stark verbessern, jetzt auch in der Offseason, ist bei mir Kelkheim. Kelkheim in einem Halbfinale gegen die Augsburg Lions habe ich. Ich weiß nicht wieso. Ich habe sie im Finale gegen Augsburg Lions. Ich glaube, die können eine gute Gruppenphase da spielen und sich da solide durchsetzen, auch Upsets schaffen gegen Mainz zum Beispiel. Kelkheim gegen Lions, was Kelkheim gewinnt, das Halbfinale. Mhm. Und das andere Halbfinale Spatzen gegen Waldorf, was die Spatzen gewinnen. Und dann das Finale, Kelkheim gegen die Spatzen, was Kelkheim gewinnt. Und das Spiel um Platz 3 würden bei mir die Lions gewinnen, weil Waldorf im Spiel um Platz 3 dann nicht mehr ganz so viel Gas gibt.
Das würde ich nicht sagen. Das Spiel um Platz 3 ist für den Champions Bowl essentiell.
Oh, ja?
Also ich glaube, da würde ich sagen, da würden auch die Waldorfer, selbst wenn sie herzzerreißend im Halbfinale verlieren, trotzdem Gas geben.
Wobei ich sagen muss, wir haben jetzt darüber gesprochen und natürlich, ihr könnt uns das jetzt vorwerfen, wir sind alle Spieler aus München, dass wir uns da jetzt so hoch sehen, klingt natürlich erstmal sehr biased, aber tatsächlich an der Stelle gesagt, habe ich zumindest für mich gesprochen, ich denke, es ist bei euch ähnlich, das versucht objektiv zu sehen, natürlich ist es ein Coinflip. Also Waldorf ist brutal stark. Das wird uns alle nicht wundern, wenn die am Ende wieder oben stehen. Du hast über Kelkheim gesprochen. Auch Mainz wird wieder gut dabei sein. Es ist ja so ein Gefühl. Und deswegen an der Stelle natürlich das. Und das andere, was ich sagen wollte, an irgendeiner Stelle fände ich es aber auch mega cool. Wir wissen nicht, wie lange hier Waldorf Dynasty noch bestehen bleibt in diesem Setting und so weiter. Wenn es nochmal dieses Matchup Kelkheim-Waldorf in einem DFFL-Finale geben würde, würde ich auch mir anschauen. Also natürlich dann schade, wenn man selber nicht spielen würde dann im Finale. Aber an irgendeiner Stelle wäre das Spiel, glaube ich, auch ziemlich cool, auf der Ebene nochmal so auch ein paar von diesen alten Leuten, die das vielleicht noch kennen.
Ja, und ich finde es auch einfach spannend, dass wir jetzt zum Beispiel alle Mainzer nicht so mit drin haben, aber ich finde einfach, wenn man sich andere Teams anschaut, Kelkheim, super junge Mannschaft, die sich da gerade mit einem, weiß nicht, Namen da, wie Theo Hack, wie, ich weiß nicht, wer mit Vornamen heißt, Grom, Daniel, sorry.
Daniel, genau.
Genau. Solche Leute, die sich da nur weiterhin verbessern werden. Spatzen haben wir jetzt schon über ein, zwei Zugänge geredet. Waldorf hat eben auch super Neuzugänge bekommen mit Malik und mit Lukas Fischer. Das heißt, es sind vielleicht dann auch einfach die Tipps, wo wir sagen, die können sich am besten verbessern, vielleicht so ein bisschen zur nächsten Saison. Ja, mal sehen.
Ich glaube, das ist das, was du sagst. Und deswegen unterscheidet sich mein Ranking am Ende von der Regular Season oder auch mein Gefühl für ein Final Eight anders als bei der Regular Season, dass ich bei so einem Final Eight eher Teams vorne sehe, wo, ich sage immer gerne Floor und Ceiling, ne, wo quasi das Ceiling viel höher ist. Und bei Teams wie Waldorf, wie München, wie Kelkheim, da ist das Potenzial und eben deswegen auch Düsseldorf Halbfinale, ist das Potenzial an einem Tag anhand der Spieler so hoch und nochmal einen Tick höher als vielleicht bei Mainz oder auch bei Augsburg, dass ich sage, wenn alles zusammenpasst, dann wird es gleich Platz 1 oder 2. Es geht nicht darum, wer konstant gut ist und wer gut spielt, sondern wer kann an einem Tag, wie eben oder zwei Tagen, wirklich um den Meistertitel spielen. Und selbstverständlich kann Augsburg Kelkheim schlagen, jetzt mal Waldorf und München rausgenommen, die letzten Jahre dominiert haben. Aber ich glaube, dass Kelkheim die Chance hat, Erster zu werden, Augsburg Halbfinale. Und das ist so dieser kleine Unterschied. Und bei Mainz ist das ähnlich. So dieser letzte Schritt, den traue ich denen nicht zu.
Ich würde auch sagen, warum sich also bei mir Regular Season und Final Eight Rankings doch auch deutlich unterscheiden, ist die Preparation, die Vorbereitung aufs Final Eight, das Scouting, der Gameplan. Auf ein normales Turnier in der Regular Season bereitet man sich natürlich auch vor. Aber ich glaube, gerade beim Final Eight bereitet man sich noch mal mehr auf diese spezifischen Gegner, auf die Feinheiten vor. Und dort haben dann Leute, die mehr Erfahrung haben, die auch durch Nationalmannschaften oder dadurch, dass sie einfach schon öfter auf diesem Niveau gespielt haben, ein bisschen mehr dieses, ja, Game-Script schreiben, die Gegner wirklich zu Tode scouten. Ich glaube, das sehe ich dann eben bei Waldorf, bei den Spatzen und bei Kelkheim ein bisschen mehr als bei den anderen Teams. Und deswegen sehe ich die drei ja, auch ganz vorne.
Okay. Ich glaube, ich würde damit die Folge so ein bisschen abwrappen. Super spannende Sachen. Wie gesagt, es ist super früh in der Saison. Wir werden auf jeden Fall vor dem Final Eight, das Final Eight dann mit den Kandidaten, die dann da drin sind, nochmal neu tippen. Es verspricht eine spannende Saison zu werden. Es verspricht auch für mich ein bisschen nochmal eine coolere Regular Season zu werden als letztes Jahr. Ich hoffe, dass wieder ein paar Teams auch Streams anbieten werden, was ich immer sehr, sehr schön finde. Wenn man sich so ein bisschen was anschauen kann, ist immer eine tolle Sache. Wir werden natürlich auch alle wieder viel auf den Spieltagen dabei sein werden. Und dann, ja, gehen wir, glaube ich, jetzt schon in recht, echt großen Schritten dann mit den Spieltagen auf die Finals in Hannover zu, Mitte bis Ende August. Und
Juli. Im Juli.
Im Juli schon sind wir.
Ah. Also die Finals sind im Juli.
Ach, stimmt,
also
die Ende Juli. Sind dieses Jahr im Juli.
Im August ist ja dann die WM. Also von daher, da wird es schwierig.
Genau. Ah, stimmt. Stimmt. Letztes Mal waren wir erst Augustwochenende, jetzt sind wir letztes Juliwochenende.
Genau, ja, richtig.
Genau. Habt ihr noch irgendwas, sonst würde ich nur noch die nächste Folge anmoderieren und dann war es das.
Nee, ich würde tatsächlich an der Stelle nichts Großes ergänzen wollen, nur noch mal den Aufruf. Bitte haut raus, was ihr denkt. Ich habe so Lust zu lesen, was eure Predictions sind, was ihr von unseren Predictions hört. Ich bereite euch einen Post vor, dass ihr das da drunter hauen könnt. Und schreibt mal, was sind eure Top-Teams? Was haltet ihr von unseren Predictions? Schreibt eure rein. Teams dürfen reinschreiben, wie Leute. Macht es bitte. Und dann können wir vielleicht auch einfach nächste Woche noch drüber reden. Also ich hätte da richtig Bock drauf. Also nochmal expliziter Aufruf an der Stelle von mir, von uns. Wäre total cool, wenn es ein paar machen würden.
Genau, wir wollen gerne voll zerfetzt werden. Wir haben mit Absicht auch ein paar kontroversere Sachen mit reingenommen. Deswegen macht das gerne. Wir wollen da richtig viel Traffic haben. Und jetzt gleich, wenn wir die Folge veröffentlichen, wir haben sie quasi live aufgenommen, dann wirklich in den nächsten Tagen da ja auch was von euch gerne hören. Sehr gut. Nächste Woche haben wir noch ein Wochenende dann ohne Spieltag in einem der Ligen. Da wollen wir uns dann um die DFFF und die DFL 2 kümmern, die auch schon im letzten Märzwochenende dann in die Saison starten. Deswegen seid gerne darauf gespannt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, eine schöne Woche und noch einen letzten Final-Vorbereitung für die ersten Spieltage euch.
Dann macht's gut und bis nächste Woche.